herzlich willkommen zu Folge 165 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute rede ich mit Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Ja, nochmal eine kleine Entschuldigung dafür, dass es diese Woche dann erst der Mittwoch geworden ist. Aber ja, so haben wir bei der Aufnahme immerhin noch drei von uns irgendwie versammeln können. Alles nicht so einfach gewesen mit den Terminen. Von daher, ja, sieht es uns bitte nach. Und dafür bekommt ihr dann jetzt eben auch eine Folge, wo wir alles Wichtige besprechen werden, was seit der letzten Aufnahme passiert ist. Und das ist ja dann wirklich wieder einiges mit Pokal und Fortuna für alle Spiele. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen über den Pokal natürlich erstmal ganz zu Anfang sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde es eigentlich am liebsten fast überspringen.
Ja. Aber tun wir nicht.
Wollte ich gerade sagen, ja, okay, dann haben wir das jetzt beschlossen. Dann ist das so. Naja, aber vielleicht kommen wir ja ein bisschen besser rein in das Spiel, wenn wir es von hinten aufrollen. Weil relativ schnell noch gegen Ende des Spiels, nachdem sich genau das eingestellt hatte, was man immer befürchtet hatte, doch wieder was passiert ist, was mich zwar natürlich irgendwie ernüchtert, aber trotzdem mit irgendwie einem überwiegend positiven Gefühl aus diesem Spiel hat gehen lassen. Teilt ihr das oder seid ihr immer noch nur ernüchtert? Tim, der du nicht im Stadion warst, vielleicht ist das für dich auch nochmal anders gewesen.
Du meinst den Schulterschluss oder was meinst du?
Den Schulterschluss und diesen, man war ja trotzdem moralisch überlegen als Fortuna gegenüber von Bayer Leverkusen. Und das hat man, glaube ich, gespürt, haben alle gespürt. Und das, klar, sorgt für den Schulterschluss zwischen Team und Fans. Aber auch einfach, mit was für einem Gefühl man da am Ende rausgeht. Also ich finde, man war eher stolz auf diese Mannschaft und froh, nicht auf der anderen Seite gewesen zu sein.
Naja gut, aber ich meine, da muss man ja mal ganz ehrlich sein, bei welchem Spiel wolltest du auf der anderen Seite sein? Also man hat nun mal seinen Verein und man war auch natürlich stolz auf die Mannschaft, aber das hätte ich dir auch sagen können vor dem Spiel. Also ich meine, diese Pokalsaison war einfach genial. Wer mir das vor der Saison gesagt hätte, ich hätte es unterschrieben. Trotzdem war das Spiel ernüchternd ein bisschen. Also nachdem wir nämlich uns Mut zugeredet haben im letzten Podcast, dazwischen kam ja noch eine Hiobsbotschaft, über die wir auch nochmal reden müssen, habe ich gar nicht mehr so an Hauptsache nicht zweistellig verlieren gedacht, sondern mir durchaus was ausgerechnet. Und ich glaube, dass es am Ende 4-0 ausgeht, ist völlig normal für diesen Spielverlauf und hätte auch noch höher sein können. Was mich, glaube ich, gestört hat an dem Spiel, ist, dass das 1-0 halt so früh fällt und man dann im Prinzip weiß, ja, okay, war ein schöner Traum gewesen. Dass man natürlich stolz auf diese Mannschaft sein kann, das steht auf einem ganz anderen Zettel. Aber das Spiel, also ich habe selten in den letzten Jahren ein Spiel gesehen, wo die eine Mannschaft der anderen so überlegen war. Und das fand ich schon hart. Also ich bin da nicht mit so guten Gefühlen nach Hause gefahren. Also ich war ja nicht im Stadion. Ich habe es in einer wunderschönen Atmosphäre mit ersten Grillerfahrungen im Jahr 2024 im Familienkreis in Düsseldorf geguckt und vorher schon die Bahnfahrt nach Flingern, wo ich geguckt habe, wunderschön, ganz viele Fortuna-Fans in der Bahn, die dann in der Altstadt ausgestiegen sind und man hat noch so leicht damit geliebäugelt, vielleicht am Ende dann doch nochmal in die Altstadt fahren zu dürfen. Also bis zum Anpfiff oder vielleicht bis zur siebten Minute war das irgendwie dann doch, dass leise Hoffnung aufgekeimt ist. Und das war dann doch schon ein bisschen ernüchternd für mich, dass der Abend so verlaufen ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich muss dir da auch beipflichten, Tim. Ich glaube auch so die letzten 20 Minuten vor dem Anpfiff waren die optimistischsten seit dem Moment der Auslosung für mich. Also da hat bestimmt irgendwie auch dieser Stadionbesuch irgendwie was dazu beigetragen. Ja, Moritz und ich haben ja dann doch irgendwie noch Karten bekommen, sind dann, glaube ich, auch mehr oder weniger bei Aufschluss der Tore halt irgendwie reingegangen, einfach weil wir halt sicher sein wollten, dass wir das wirklich irgendwie sehen können, und haben dann einfach, und das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung, Moritz, das siehst du, glaube ich, ähnlich, einfach halt noch die 2 Stunden vorher einfach diese Atmosphäre da in uns aufgesungen. Also auch wenn natürlich so der selber...
Ganz kurz, ja, ganz kurz hier, die Atmosphäre bezieht sich jetzt aber vor allem darauf, dass natürlich der Auswärtsblock sich zuerst gefüllt hat, und die Atmosphäre, da sprichst du jetzt nicht von der schönen Musik in der Bay-Arena, in dieser wunderschönen Arena, sondern von dem, was so um uns rum und in uns lief, oder?
Genau, das wollte ich sagen, ne? Dass wir einfach dann diese 2 Stunden einfach diesen Moment auf uns haben wirken lassen, ne? Und irgendwie uns dann ja einfach diese Pokalluft Halbfinale irgendwie geatmet haben, weil, genau wie du sagst, alles drumherum mit diesem Stadion und dieser ganzen Atmosphäre da, das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was man sich irgendwie erträumt hat, wenn man sein ganzes Fanleben davon geträumt hat, mal in einem Pokal-Halbfinale zu stehen. So, das ist dann ja schon irgendwie auch vor dem Spiel dann ja durchaus irgendwie alles eher so ein bisschen ernüchternd gewesen, aber nichtsdestotrotz, wir waren halt früh da, der ganze Düsseldorfer Block war halt früh da, und so haben wir dann einfach halt abgewartet, bis sich halt wie dieses Stadion sich halt gefüllt hat. Und genau, wie ich gesagt habe, es gab dann wirklich so kurze Momente vor dem Spiel, wo ich dann das erste Mal so ein bisschen zugelassen habe, mir vorzustellen, wie das überhaupt irgendwie so weiter mit mir passieren würde, wenn man das an dem Abend, weswegen auch immer, in dem einen von 100 Fällen, wo man so ein Spiel gewinnt, wenn man das halt irgendwie siegreich für sich entscheiden könnte. Aber letztendlich waren das dann ja eben auch nur diese paar Momente, die wir da alle hatten als Fortuna-Fans, weil ja, das war dann ja einfach relativ schnell schon entschieden, genau wie Tim gesagt hat. Und das hat dann wirklich dann dafür gesorgt, dass auch trotz des Stadionbesuchs, ich weiß nicht, Moritz, wie du es wahrgenommen hast, selbst das Spiel so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist für mich oder für uns.
Ja, ich meine, dass das Spiel in den Hintergrund getreten hat, hatte wirklich dann sehr konkret mit dem Spiel selber zu tun, so würde ich sagen. Klar.
Ja, erstmal die Hiobsbotschaft und der größte Dämpfer auf sich so langsam Richtung Anstoß steigernden Hoffnung und dann auch Nervosität, weil man dann irgendwie doch gemerkt hat, so in so ein Halbfinale kommt man halt nicht alle Tage und man hat vielleicht doch ein bisschen was zu verlieren. Der erste Dämpfer in diese Stimmung kam bei mir ja auf jeden Fall, als klar war, dass Ao Tanaka nicht spielen kann. Glaubt ihr denn, ich will mal, ohne dass wir jetzt schon über das Spiel gesprochen haben, dass das Spiel, ich meine, dass man vielleicht einen Zugriff auf das Spiel bekommen hätte mit einem Ao Tanaka, weil das ist, glaube ich, so das, was über dem ganzen Spiel steht, dass man immer einen Schritt zu spät war für Bayer Leverkusen und Bayer Leverkusen einfach einen Schritt und einen Gedanken voraus war. Glaubt ihr, das hätte irgendwas geändert an dem Spiel?
Also ich würde mal sagen, was so die Stabilität im Zentrum angeht, hätte er sicherlich helfen können. Aber ja, genau, vielleicht können wir ja mal ein bisschen über die Spielanlage sprechen. Wir müssen jetzt nicht das ganze Spiel durchanalysieren. Wir müssen auch nicht unbedingt über die Gegentore sprechen. Aber es gab ja durchaus, finde ich, auch Verwunderung ein bisschen darüber, wie das Spiel angegangen wurde. Oder wie seht ihr das?
Ja. Also, da man nach 7 Minuten 1-0 zurückgelegen hat, weiß ich nicht. Also, wie man nach dem 1-0 gespielt hat, dass man dann teilweise so hoch gepresst hat mit viel zu viel Spielern und damit Leverkusen einfach es erlaubt hat, steil und schnell nach vorne zu spielen und absolut Überzahlspiele aufzuziehen bei den starken Spielern. Das hat mich verwundert. Bis zum 1-0 kann man ja mal phasenweise vorne drauf gehen und gucken, was geht. Aber dann nach dem 1-0 habe ich den Eindruck gehabt, dass sie das Fortuna weiter nach vorne drauf geschoben hat. Das fand ich, war ja so ein bisschen Harakiri schon fast, weil so ein 1-0 hätte man ja auch noch aufholen können, theoretisch durch irgendein Wunder. Aber da hatte man ja dann so oft 4-2. Ich erinnere mich an eine Situation, wo da nur noch die Innenverteidigung hinten als Restverteidigung übrig war. Und das fand ich schon arg übertrieben, wie weit man nach vorne geschoben hat und vielleicht auch falsch.
Ja, wobei man halt auch vor dem 1-0 jetzt nicht unbedingt den Bus geparkt hat, ne? Also das war schon, glaube ich, auch die klare Herangehensweise, dass man da schon irgendwie auch zumindest ein bisschen mitspielen wollte, was ja eben auch ganz gut funktioniert hat bis zum 1-0. Also man hat ja wirklich auch kurz davor, ich glaube, durch Zolles ja eben auch zumindest so eine Halbchance und ja, man erinnert sich vielleicht irgendwie auch unter anderem deswegen so gut daran, weil man ja wirklich auch nur so eine Handvoll Gelegenheiten irgendwie in diesem Spiel ganz generell überhaupt nur gehabt hat. Und ja, Tim, genau wie du sagst, also spätestens nach diesem 1-0 schiebt man dann aber irgendwie nochmal weiter nach vorne. Und das war vielleicht schon einfach ein bisschen zu viel. Also ich finde schon absolut richtig, dass man in dem Spiel halt jetzt nicht gesagt hat, boah, wir stellen uns einfach mit 2 Fünferketten halt komplett an den Strafraum und denken gar nicht drüber nach, wie wir halt selber ein Tor schießen können. So, dann ist es am Ende vielleicht irgendwie ein knappes Ergebnis, aber dann ist es halt sicher eine knappe Niederlage, bin ich mir ziemlich sicher. Sondern dass man sich halt gesagt hat, okay, wir müssen schon irgendwie auch selber in die Hand nehmen, dass das hier dass das halt diese 1%-Chance, die wir vielleicht in so einem Spiel haben, so, das müssen wir schon auch selber erzwingen, so dieses 1%, dass man halt versucht hat, auf Sieg zu spielen, aber das ist dann schon insgesamt vielleicht ein bisschen zu viel gewesen und eben auch konfus. Also wenn ich mich erinnere, wie viel man alleine in der Abwehrkette halt durchgetauscht hat in den ersten 20, 30 Minuten. Also da hat ja, weiß ich nicht, da hat Hoffmann dann meistens in der Mitte gespielt, in der Dreierkette. Dann hat man mal kurz auf Viererkette umgestellt und Hoffmann ist ins Mittelfeld vorgeschoben. Dann hat irgendwann Oberdorf in der Mitte gespielt, dann hat kurz Siebert in der Mitte gespielt in dieser Dreierkette. Dann hat man wieder auf Viererkette kurz umgestellt, situativ. Also dass das halt irgendwie dann auch zusätzlich vielleicht nicht die allergrößte Stabilität gibt, das kommt ja dann irgendwie auch nochmal dazu. Und gerade wenn man dann irgendwie dann so hoch steht, so, dann kannst du dir eben auch diese Sachen, wie Leverkusen halt angreift, das kannst du nicht verteidigt bekommen. Ich meine, Tim, du hast es eben nochmal gefragt, ich glaube schon, dass das irgendwie auch alles insgesamt mit einem Tanaka besser ausgesehen hätte gegen den Ball. Es hätte mit Sicherheit auch besser mit Tanaka mit dem Ball ausgesehen. Also das wäre, glaube ich, auch für so ein Spiel der viel, viel bessere Spieler mit seiner Pressing-Resistenz gewesen, als es ein Johannesson gewesen wäre. Aber das hätte, glaube ich, an der Art und Weise, wie sehr man da unterlegen war in dem Spiel, halt leider Gottes eben auch wirklich gar nichts geändert.
Das stimmt. Ich habe trotzdem noch ein paar anschließende Gedanken. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass eigentlich Tanaka für die Hoffmann-Rolle vorgesehen war. Ne, weil er also jetzt in der Vergangenheit ja häufig im Spielaufbau auch in die Innenverteidigung rückt, aber trotzdem ja so ein fluider Spieler ist, der dann auch auf der 6 spielt und sich immer wieder in die Kette fallen lässt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mit Viererkette geplant war und Tanaka eben als Sechser. Und dass diese Hybridlösung dadurch entstanden ist, dass Tanaka eben ausgefallen ist und man dann lieber auf einen Defensiven wie Hoffmann gesetzt hat, der dann beides spielen sollte, könnte ich mir vorstellen. Und das andere, jetzt, worauf ich eigentlich...
Meinst du jetzt nur mit dem Ball, dass Tanaka für diese Rolle vorgesehen war, nicht gegen den Ball?
Ja, weiß ich eben nicht. Also ich meine, ansonsten ist er halt gegen den Ball in einer Viererkette ja trotzdem auch einer, der dann vor den beiden Innenverteidigern steht und auch im Zentrum ja relativ viel arbeitet, auch gegen den Ball. So, also er wird nicht Innenverteidiger, das stimmt, aber er behält ja eine etwas, oder also zumindest in den letzten paar Spielen, eine etwas defensivere Rolle. Und eben dann eher so als Sechser vor der Viererkette als jetzt als Innenverteidiger. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wechsel von einer geht mal in die Mitte und so, dass das quasi der Tanaka-Ersatz sein sollte.
Aber ich glaube, das hat man ja irgendwie erst gemacht, nachdem man schon zurücklag. Also ich glaube eigentlich eher, dass man damit versucht hat, vielleicht den Zehnerraum ein bisschen besser kontrolliert zu bekommen. Kann ich jetzt aber natürlich irgendwie auch nicht bestätigen. Und vielleicht auch generell nochmal zu der Rolle von André Hoffmann. Also ich glaube, gerade wenn du halt mit Tanaka schon so viel Pressing-Resistenz und damit eben auch Ballqualität halt verlierst, wenn du halt irgendwie durchs Zentrum auch mal mutig nach vorne spielen willst, so, dann hast du natürlich da schon die Einbuße. Und wenn du dann natürlich auch noch in so einem Spiel dann André Hoffmann mit reinnimmst, das ist ja schon auch wirklich derjenige von den fünf Innenverteidigern, der das schlechteste Aufbauspiel hat, dann verlierst du da halt irgendwie nochmal. Und du hast es dann ja trotzdem irgendwie versucht. Es ist ja dann auch durchaus das ein oder andere Mal schiefgegangen, wie zum Beispiel beim 3-0, glaube ich. Da halt irgendwie mutig durchs Zentrum zu spielen. Und
ja, das ist aber Kastenmeier.
Ja, ich sag nur, ne? Also dass du es halt trotzdem probiert hast, auch wenn dir eigentlich die Qualität dafür halt gefehlt hat, gerade im Zentrum mit der Nominierung von Hoffmann und eben auch von Johannesson. Und generell fand ich auch diese Nominierung von Hoffmann vielleicht nicht allzu geglückt. Also ich kann halt noch verstehen, dass man aus so einer, also nicht aus einer Fanperspektive, aber aus einer Trainerperspektive sich in so einem Spiel dann für den Kapitän entscheidet, wie für den Spieler mit der meisten Erfahrung da wahrscheinlich hinten drin. Ja, einfach jemand, der einfach so wichtig dann für so eine Mannschaftshierarchie ist. Aber spätestens auf dem Moment, wo du dich halt entscheidest, halt nicht nur hinten drin zu stehen, sondern halt irgendwie etwas weiter vorne, ist das natürlich genau die Spielweise, die André Hoffmann am wenigsten liegt. Ne? Wenn er halt quasi aus der Geschwindigkeit verteidigen muss, so, das liegt ihm halt gar nicht. Und das ist ja dann einfach auch das andere Mal halt irgendwie aufgedeckt worden, wie gesagt, für das Spiel nach vorne natürlich auch irgendwie jetzt nicht das Allerbeste. Und das war insgesamt dann ja auch alles deutlich besser zur zweiten Halbzeit, als dann Kwashi reingekommen ist. Wobei das natürlich auch ein bisschen unfair ist, das vielleicht zu vergleichen, weil das Spiel ja halt längst entschieden war.
So sieht's aus.
Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, dass die zweite Halbzeit mehr das war, was ich erwartet hätte. Und vielleicht im Gegensatz zu euch auch das, was ich gewählt hätte als Herangehensweise, nämlich erstmal quasi das eigene Tor absichern. Wir haben ja hier gesprochen von den Generalprobenwochen, ne? Dass man sich gegen Osnabrück komplett zurückgezogen hat, dass man das aber ja gegen den HSV auch so gemacht hat, gegen Hannover ja auch, da war es noch nicht so erfolgreich. Und im Prinzip hat mich zumindest Tune damit natürlich total auf eine falsche Fährte geführt. Vielleicht war das ja auch die Absicht, zu sagen, guck mal, wir proben jetzt, wir stellen uns hinten rein und deswegen lässt Leverkusen uns dann bestimmt ganz krasse Räume, die wir so bespielen und dann führen wir hier früh 3-0 und dann sollen die erstmal kommen, weil dann stellen wir uns hinten rein. Weiß ich nicht, ob das auch so ein Überraschungsmoment sein sollte. Aber ich fand's überraschend und Captain Hindsight dann... Ja, ist halt auch nicht gut gegangen. Deswegen dieses Mitspielen, ich weiß es nicht so genau. Ich hätte mir vielleicht vorgestellt, dass man nicht so versucht mitzuspielen, sondern wirklich wieder relativ ausschließlich sich auf Umschaltsituationen beruft, die ja in der letzten Zeit ziemlich gut gegangen sind. Stattdessen läuft man halt in Konter rein und so. Also ja, ne? Ja.
Ja, gut, es ist natürlich schon so, dass man halt direkt unmittelbar vor dem 0:1 die eben angesprochene Abschlusschance hat. Und das 0:1 halt auch, natürlich ist Leverkusen insgesamt in dem Spiel krass überlegen und spielt seine Stärken aus, aber nicht so gewollt war. Also Patrick Schick möchte da eigentlich abziehen und trifft den Ball nicht richtig. Und dadurch kommt es überhaupt zu dieser Abschlusschance, wo ich aber sagen muss, da hat man auch gesehen, wie unsortiert diese Kette gespielt hat und dieses ständige Rumschieben dort in der Innenverteidigung / defensiven Mittelfeld, das war schon sehr merkwürdig.
Jo. Ja. Es hat sich insgesamt so ein bisschen, also so das Spiel an sich, auch schon so ein bisschen im Vorfeld, aber dann auch nach dem Ergebnis, nach diesem Heimspiel gegen Leipzig vor ein paar Jahren angefühlt. So, du hast da irgendwie so eine Truppe an so, ich meine, Leipzig, das waren alles eher so Superathleten, so gefühlt, und jetzt Leverkusen sind ja noch irgendwie feinere Balltechniker gewesen, aber man hat schon einen Eindruck davon bekommen, wie krass eigentlich dieser Klassenunterschied ist, da gerade.
Ja. Also letztlich wäre es ein absolutes Wunder, wenn im Mai der Pokalsieger nicht Bayer Leverkusen heißt.
Also ich muss sagen, ich gönne es, Stand jetzt Friedhelm Funkel von ganzem Herzen, was vielleicht mehr daran liegt, wer Leverkusen ist, als daran, wer er ist. Aber also ich würde mich ja freuen, wenn Lautern absteigt und dann noch europäisch spielt, weil sie Leverkusen in letzter Sekunde verhindert haben, dass sie irgendwie noch das Triple oder sonst wie holen. Dann also, gönne ich es auch Friedhelm Funkel.
Wie in der letzten Saison, in der Fortuna mal in einem Pokal-Halbfinale stand. Da holte auch Kaiserslautern den Pokal und stieg gleichzeitig ab aus der ersten Liga.
Naja, ja. Siehst du, Geschichte wiederholt sich, Tim.
Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Aber über dieses Spiel müssen wir jetzt nicht reden, und über Generalprobenwochen müssen wir jetzt auch wochenlang nicht reden.
Jetzt geht es nämlich nur noch ums Eingemachte. Ja. Eine Sache wollte ich noch da hinzufügen, also neben diesem ganzen, also erstmal muss ich sagen, ich bin persönlich erlöst, weil dieses Spiel endlich vorbei ist, weil ich generell häufig im Ruhrgebiet arbeite und gefühlt vermehrt seit diesem unsäglichen Los mit dem Auto fahren musste, weil Bahnen nicht gefahren sind und so weiter. Und ich bin wirklich so regelmäßig zweimal am Tag an dieser scheiß Arena vorbeigefahren. Und mit jedem Mal wuchs meine Krawatte, dass ich jetzt einfach froh bin, dass es vorbei ist. So, dass ich jetzt nicht mehr darüber nachdenken muss, wie unfair das ist, dass Fortuna gegen die im Halbfinale spielen müssen. Das finde ich schon mal, fühlt sich besser an. Ich bin auch seitdem wieder daran vorbeigefahren und die Sympathien sind nicht größer geworden, aber man hat da jetzt erstmal bis vielleicht nächste Saison nichts mehr mit zu tun mit diesem Stadion. Das tut mir sehr gut.
Also ich komme da ja auch ab und zu mal dran vorbei. Ich habe eher das Gefühl, das hat jetzt noch so ein bisschen was dazugefügt zu dem Hass, den ich halt vorher auf Leverkusen hatte. Dass man da jetzt irgendwie so ein weiteres beschissenes Erlebnis halt irgendwie gehabt hat. Also es war natürlich kein rundherum beschissenes Erlebnis, aber ja, also ich habe da nicht meinen Frieden mitgemacht, glaube ich. Und
Sollte man wahrscheinlich auch nicht. Aber original, das, was ich gestern Nacht, spätabends gedacht habe, als ich wieder an der Bay Arena vorbeigefahren bin. Es war so ein fast lethargisches, ach, fickt euch doch. Und das war definitiv anders vorher.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Bei den Gedanken. Ja, und das ist wahrscheinlich am besten, das genauso zu machen wie du und nicht so wie ich. Und das da damit halt irgendwie einfach abzuschließen und sich vor allen Dingen irgendwie an die schönen Momente von diesem Abend zu erinnern. Und da sind ja schon irgendwie auch einige Sachen, wie ja, zum Beispiel die Art und Weise, wie letztendlich dann die Mannschaft verabschiedet wurde. Das war wirklich ein besonderer Moment. Ich weiß nicht, Tim, wie gut ist das irgendwie vielleicht sogar vom Fernsehen noch eingefangen worden? Hast du das überhaupt noch geschaut? Hast du in der 89. Minute direkt ausgeschaltet? Oder wie hast du das gemacht?
Nee, also ich meine, es wird dann ja relativ nahtlos auch auf Analyse umgeschaltet und so. Also so richtig, was da im Nachgang noch passiert ist, man konnte es erahnen, aber ich meine, das wird dann nicht mehr im Live-Bild so viel gezeigt. Außerdem war ich auch so halb im Aufbrechen. Das heißt, wir haben auch gar nicht mehr so genau darauf geachtet, was da passiert. Und ich glaube, der Fernseher war auch schon auf Stumm. Also ich war dann doch verwundert, dass ich mit dem 0:4 so schlecht leben konnte.
Scheiße. Ja, also was halt am Ende einem das so mitgegeben hat, sowohl uns als, glaube ich, auch den Spielern, war dann schon, ich glaube, wir haben sogar im Vorfeld auch schon drüber geredet, ne, Lou, über dieses Spiel in Duisburg, nachdem man gerade in die zweite Liga wieder aufgestiegen war.
Boah, das war legendär.
Das war halt so eines der krassesten Fan-Erlebnisse, das ich je hatte. Ja. Einfach bis eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff der komplette Block noch voll war und
Die Spieler schon
schalalala.
Ja, das war herrlich. Die kamen dann noch alle schon fertig zum Abfahren nochmal raus. Das war und haben sich die Augen gerieben. Das war richtig schön, ja.
Genau. Kam nochmal Adam Bocek raus und so. Ich weiß gar nicht mehr wer.
Man hat halt gerade relativ chancenlos 3:0 verloren bei einem der Favoriten der Liga, dem MSV Duisburg. Genau. Das muss man schon nochmal dazu sagen.
Da merkt man auch, wie lange das schon alles wieder her ist. Ne?
Genau.
Und so ein bisschen hatte es diese Vibes, finde ich. Also natürlich nicht so krass, weil wir nicht eine Stunde lang alle noch einfach ausgerastet sind und so, aber es wurde doch wirklich lange von allen Auswärtsfans gesungen. Dieses wunderschöne Lied, was ja jetzt wieder was jetzt gerade sehr en vogue ist und was in vielen Köpfen vieler Fortunen und rumgeistert. Es war schon irgendwie ein sehr starker Moment.
Schlimmster Ohrwurm überhaupt, aber das hat wirklich auch so dermaßen gezündet, halt irgendwie dieses Lied da in Leverkusen und dann jetzt auch gegen Braunschweig viel in der Arena zu hören. Also ich fand ehrlich gesagt nicht, dass das halt so wahnsinnig lange war, weil irgendwie das glaube ich aber auch einfach an diesem Moment lag, weil glaube ich alle Fans wie Spieler einfach auch mit dieser Enttäuschung einfach irgendwie umgehen mussten, einfach mit diesem Realisieren, dass es jetzt halt vorbei ist. Und ich fand schon, dass das halt auch eine ähnliche Qualität hatte, wie das, was du da angesprochen hast von damals, von vor 15 Jahren. Zum Beispiel, solche Momente kommen ja immer mal wieder in mehr oder weniger größerer Qualität irgendwie auf. Aber das war jetzt halt eben nicht so lange, aber es war halt sehr komprimiert und halt irgendwie einfach sehr zugespitzt, fand ich so. Es wurde halt so lange gesungen, bis die Mannschaft nochmal gekommen ist. Dann hat man eben nochmal so, weiß ich nicht, 5 Minuten irgendwie zusammen verbracht wahrscheinlich und dann war vorbei, aber auch, glaube ich, einfach, weil alle einfach dann auch keine Kraft mehr hatten. Also sowohl die Fans als auch die Spieler. Man hat einfach diesen Moment geteilt und dann war auch gut. So, ne? Ich glaube, dann war auch für alle einfach in Ordnung, dass man dann einfach nach Hause fährt und jeder irgendwie mit sich selber eben das Ende dieses Wegs halt irgendwie verarbeitet hat. Aber
man muss ja auch sagen, man hat ja auch noch Großes vor diese Saison.
Ja, ich muss mich kurz korrigieren. Adam Bocek ist definitiv nicht dabei gewesen in Duisburg, weil da war er noch nicht.
Nee, da war er noch nicht in Duisburg. Ja.
Ich erinnere mich halt erst nach Hause gegangen, als Norbert Meyer rausgekommen ist und nochmal kurz getestet hat, nachdem er so aufgefordert wurde.
Ja.
Das hat wirklich lange gedauert, weil er das wirklich, wirklich nicht wollte. Der ist ja auch wirklich nicht gerade der Typ dafür gewesen. Ich glaube, das war dann aber am Ende das, was uns dann halt gehen lassen, nachdem schon lange die Lichter aus waren.
Genau, die Stadionlichter wurden ausgemacht. Das hat auf jeden Fall zu beigetragen.
Ja, aber genau wie du sagst, Tim, das war dann halt eben auch so ein Ding, was dann vielleicht irgendwo so über den letzten Momenten von Leverkusen halt irgendwie geschwebt hat. So, dass halt, auch wenn dieser Weg im Pokal halt vorbei war, dass halt eben der Weg dieser Mannschaft eben noch nicht vollends vorbei ist. Und das habe ich speziell irgendwie auch gerade irgendwie in diesen letzten Momenten, als wir da die Mannschaft nochmal gefeiert haben, irgendwie gemerkt, weil ich ich habe da irgendwie auch eine gehörige Portion Trotz irgendwie gefühlt. Also ich jetzt dachte so, ey, jetzt steigen wir auf, und wenn es halt einfach nur ist, damit halt diese Mannschaft nicht unvollendet bleibt. So, ich hatte dann in dem Augenblick, glaube ich, so Bock aufzusteigen wie bisher noch gar nicht irgendwie diese Saison. Und ich weiß nicht, Moritz, hattest du das Gefühl, dass man das auch den Spielern irgendwie noch angesehen hat?
Weiß ich nicht. Ich finde, man hat den Spielern angesehen, dass es sehr bewegend war irgendwie. Also ich habe schon das Gefühl, dass es eher ein etwas ehrfürchtiges und trotzdem sehr trauriges Abschiednehmen aus dem DFB-Pokal war, als ein jetzt erst recht. Also ich habe halt das Gefühl, das war eher bei den Fans oder bei mir ein jetzt erst recht. Ich habe aber gedacht, der jetzt erst recht Moment kommt dann vielleicht am nächsten Sonntag, ja, Sonntag bei voller Hütte zu Hause. Ohne dass man vorher nochmal 90 Jahre unterm Kreuz feiern musste bei dieser wunderschönen Choreo, die es ja auch noch gab. Aber müssen wir jetzt auch nicht drüber reden.
Jetzt hast du es angeschnitten. Okay, Mantel des Schweigens.
Mantel, ja, also, ja. Es ist halt einfach, keine Ahnung. Kann sich jetzt auch Leipzig dahinstellen und 25-jähriges Firmenjubiläum feiern und weiß ich nicht. So, es ist ja eher alles nur selbst entlarvend. Und ich weiß, die sind dann unterm Kreuz geboren. Das steht ja auch überall. Da steht ja dann irgendwie immer so Mut unterm Kreuz und Ehre unterm Kreuz und ich weiß nicht was. Aber ich finde es immer nur, einfach nur wurstig. Ehre statt dann nicht.
Gut.
Ja.
Kann man nur hoffen, dass man in das übernächste Pokalspiel vielleicht mal wieder zu Hause spielt.
Ja, nicht, weiß ich nicht. Kommt drauf an, gegen wen.
Okay.
Das ist leider. Ich noch mal gegen Leverkusen spielen.
Ja, kommen wir zu der dritten Ausgabe von Fortuna für alle. Und vielleicht, bevor wir aufs Spiel gucken, gucken wir eher nochmal darauf, was eigentlich der Stand der Dinge ist bei diesem Projekt. Alle drei Spiele sind auf jeden Fall deutlich über nachgefragt gewesen und ausverkauft. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Auch wenn man sich anguckt, welche Gegner da ausgewählt wurden. Nachdem Sponsoren abgesprungen sind, ist man, glaube ich, auf der händeringenden Suche nach weiteren Geldgebern. Denn wie man heute in einem heute veröffentlichten Interview von Herrn Jobst gegenüber von Spubis lesen kann, soll so Alexander Jobst in der nächsten Saison auf jeden Fall die Zahl an Freispielen steigen. Eure Ideen und Gedanken dazu. Riskant? Hättet ihr das so erwartet? Sind wir alles im Plan?
Ja, also zumindest dass man jetzt gesagt hat, dass man da anscheinend von dem Plan nicht weiter abweichen will, sondern dass man halt wirklich vorhat, dass es dann nächstes Jahr ja 4 oder vielleicht sogar 5 Fortuna für alle Spiele sein werden, finde ich erstmal gut, weil so die ganzen Nachrichten drumherum sind ja eigentlich seit dem Absprung des dritten großen Partners mit der Provinzial eher nicht so gut gewesen. Also klar, man nennt jetzt halt irgendwie immer noch Eiler als dritten Partner, aber da ist ja, glaube ich, das Engagement wesentlich kleiner als das der Provinzial. Und eigentlich wollte man ja auch noch weitere Sponsoren anlocken und da sind halt ja bisher eben keine weiteren dazugekommen. Wenn man natürlich jetzt trotzdem in der Lage ist, das irgendwie weiter zu stemmen und man diesen Weg halt irgendwie dann nicht verlassen wird, was ja durchaus, glaube ich, bei den Gesprächen, die wir vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr irgendwie drüber gehabt haben, der jetzt nicht komplett unwahrscheinlich gewesen wäre, finde ich, wirkt das irgendwie erstmal so, als ob das jetzt halt vielleicht nicht die ganz große Revolution weiterhin ist, die man sich da halt irgendwie am Anfang ausmalen konnte oder ausmalen wollte. Aber als ob es zumindest irgendwie stabil genug dafür ist, dass es halt irgendwie weiterläuft. Und ich glaube, wenn die Fortuna jetzt irgendwie vielleicht sogar noch in die erste Liga aufsteigen sollte, ist das bestimmt nicht hinderlich für das Projekt. Und generell, wenn das jetzt einfach weiter so läuft, ich glaube, es kommen jetzt noch 3 Heimspiele mit vielleicht nochmal höherem Zuschauerzuspruch, als wir das irgendwie gesehen haben. Vielleicht werden da schon irgendwie auch nochmal irgendwie nochmal ein paar mehr Leute darauf aufmerksam, dass es cool ist, zur Fortuna zu gehen. Vielleicht kann man ja wirklich dann noch irgendwie den einen oder anderen kleineren Partner in so einem Rahmen wie Eiler vielleicht präsentieren. Also ich würde das jetzt alles irgendwie nicht so negativ sehen wollen, wobei man halt irgendwie auch sagen muss, dass es wirklich nicht so wirkt, als ob da jetzt irgendwie noch ein krasser, als ob da jetzt noch unfassbar viel Luft nach oben wäre. Oder ich weiß nicht, Moritz, was denkst du?
Ich finde es erstmal ein positives Signal. Ich glaube, wenn man aufsteigt, gibt es da neue Möglichkeiten. Und ansonsten scheint es ja nicht ganz so leicht zu sein. Ich glaube, die Fortuna hat mit dieser Saison, auch wenn sie nicht aufsteigen sollte, trotzdem irgendwie ein ganz gutes Faustpfand für Verhandlungen in der Hand. Ich finde es gut und richtig und auch schön, dass es anscheinend noch nicht so doll brennt, dass man jetzt die Notbremse ziehen muss und sagen muss, das hat alles gar nicht geklappt, wir können uns das nicht erlauben, das nochmal ein Jahr weiterzumachen oder so, sondern es gibt ja diese längerfristigen Verträge mit den Sponsoren, mit der Targo Bank und HP und ja, einfach, man muss, glaube ich, einfach hoffen, dass da neue Leute, neue Sponsoren dazu gefunden werden, die das Ganze auf ein finanziell noch besseres Fundament stellen. Oder also ich finde es gut. Ich finde es gut. Das ist der Plan, der ausgerufen wurde. Und ich glaube nicht, dass sie den Weg so weitermachen würden, wenn es finanziell so schwierig wäre, dass man eigentlich die Reißleine ziehen müsste.
Genau, die Frage ist halt, wie es ganz in der Zukunft aussieht, weil ja irgendwie irgendwann mal alle Spiele frei sein sollen. Aber darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Das Ganze läuft. Jobst ist ein Meister des Verkaufens und des Marketing-Deutsch. Dass er sagt, wenn du als Erster startest mit so einer Idee, dann muss es das Ziel sein, deinen Innovationsvorsprung auszubauen. Also ich könnte irgendwie kotzen bei diesem Satz. Aber darum geht's, den Innovationsvorsprung auszubauen.
Immerhin sagt er nicht, dass 50 plus 1 nur wegen linker Journalisten ja, überhaupt das noch. Es wird immer schlimmer.
Ja. Ich bin gespannt. Wir werden es weiter verfolgen. Und bin auch sehr gespannt, wenn man jetzt nicht aufsteigen soll, in welches Regal dann bei der Auswahl der Freispiele im nächsten Jahr gegriffen wird.
Ich glaube auch, das wäre eine Sache, die mich ehrlicherweise alleine von den Datenpunkten her unglaublich interessieren würde. Wie so ein Zuspruch aussieht, wenn du jetzt als Gegner nicht Pauli, Lautern, Braunschweig auswählst, wo man ja auch da jetzt schon sehen konnte, dass halt Braunschweig, der bei allem Respekt vielleicht dann doch eher der kleinste dieser drei Vereine ist, oder zumindest der am wenigsten Interesse zieht. Dass es da ja dann schon weniger Anfragen gab, aber wie es halt sein würde, wenn man jetzt mal, weiß ich nicht, ja, wen Wiesbaden den nächsten Gegner nehmen würde oder weiß ich nicht, Kräuter führt oder so. Also das fände ich halt schon spannend, einfach zu sehen, gerade wenn es dann irgendwie auch noch mehr sind als drei Spiele, ob man dann irgendwann doch sehen kann, dass man sich vielleicht sogar ein bisschen umgucken muss, dass man die Arena wirklich auf den letzten Platz gefüllt bekommt oder nicht. Oder also das wäre schon irgendwie alles. Das, ja.
Also ich würde ja auch noch einschränkend sagen, dass ausverkauft ja auch nicht zu 100% voll bedeutet. Also ich fand es jetzt gegen Braunschweig schon auch etwas leerer als bei den anderen ausverkauften Spielen, sagen wir es mal so. Also ja. Sowohl der Gästebereich war nicht komplett voll, da haben, glaube ich, auch noch ein paar hundert gefehlt, als auch im Heimbereich waren durchaus auch ein paar
Lücken, ja,
nicht besetzte Plätze. So. Also da könnte man schon mal eine Tendenz dazu ablesen, was passiert, wenn es eben nicht Kaiserslautern oder St. Pauli ist. Es wäre ja witzig, wenn keine der drei Mannschaften, wenn wie Fortuna drin bliebe und keine der drei Mannschaften, gegen die man es im ersten Jahr probiert hat, mit Fortuna für alle sich noch in dieser Liga befinden. Dann müsste man ja neue probieren.
Durchaus im Bereich des Möglichen. Mit Sicherheit wird der Spielplan auch eine Rolle spielen. Also man wird jetzt nicht vier Freispiele am Stück anbieten, nur weil die Gegner attraktiv sind, sondern das schon übers Jahr verteilen. Kommen wir zu Braunschweig selbst. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gesehen und die Statistiken gesehen. In der Zusammenfassung sieht das so aus, als wäre das ein Arbeitssieg, der auch sehr verdient war. In den Statistiken sieht das ein bisschen anders aus. Da sieht das eher so aus, als wäre das eigentlich ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Was war es denn nun?
Das Zweite ist auf jeden Fall nicht. Mhm. Also vor allem von der Spielanlage her, fand ich, waren es schon große Unterschiede. Ich meine, Braunschweig hatte halt ganz gute Umschaltmomente, was daran lag, dass man als Fortuna auch wieder etwas weiter vorne gepresst hat und weiter nach vorne verschoben hat, würde ich sagen, wodurch dann durchaus problematische Situationen entstanden sind. Jetzt erinnere ich mich nicht, gegen welchen Gegner das war, wo immer wieder diese Bälle durchs Zentrum kamen. Auch bei einem Heimspiel, Lou, wo immer diese jetzt, Bälle.
Wahrscheinlich ja? Meinst du Hansa Rostock? Wenn du das
genau.
Meinst du wahrscheinlich, ja, Rostock.
Ja. Naja, ich fand aber trotzdem interessant, wie sich das Ganze aufgestellt hat. Also man hat wieder mit Viererkette gespielt, man hat mit Siebert und Oberdorf gespielt, die ja in den letzten Partien wirklich eine krasse Bank sind an Zuverlässigkeit und richtigen Entscheidungen, die getroffen wurden. Vor allem auch Tim Oberdorf, das ist ja wirklich fantastisch, wie der seinen Job da erledigt. Vermeil zurück in der Startelf. Und dann hatte ich so das Gefühl, generell, ich fand das, also genau, es gab keine Doppelsechs, sondern Engelhardt war quasi alleiniger Sechser. Und Johannessen und Appelkamp waren deutlich offensiver. Und so generell, finde ich, war das auch so ein, hat sich das angefühlt wie so ein Schachzug von Daniel Thun, der darauf gesetzt hat, dass es Zocker sind, ne? Dass Johannesson und Appelkamp Zocker sind, die kurze Pässe spielen und die sich auf relativ engem Raum im Zentrum relativ nah am gegnerischen 16er schon, die da gute Lösungen finden für kurze Pässe und sich da angeboten haben. Und ich fand auch, dass Shinta Appelkamp im Laufe dieser Partie immer mehr aufgeblüht ist. Vielleicht ist er auch gegen Ende wieder ein bisschen mehr abgeblüht, aber das war ja teilweise wieder fantastisch. Ein Auf- und Abblühen, was aber, wenn man natürlich schon 2-0 führt, auch okay ist. Aber ich habe es fast wie eine Liebeserklärung von Daniel Thun an jeden einzelnen seiner Spieler gesehen, weil ich das Gefühl hatte, er hat die genau auf die Positionen gesetzt, die denen am besten schmecken. So. Und einfach gesagt, so macht so euer Ding. Und dann wurde es ja immer, dann wurde immer wieder rausgelegt, immer wieder flach gespielt. Es kamen ja kaum hohe Flanken, sondern wenn sich Emma oder Zimbo Klaus auf der einen Seite verrannt haben, dann wurde durchs Zentrum ganz schnell wieder auf die andere Seite gespielt. Und das fand ich von der Spielanlage her sowas von nicht auf Augenhöhe mit Braunschweig, dass ich mir das verbitte, Tim.
Gut, dann war die Zusammenfassung aussagekräftig.
Da würde ich gerne auf jeden Fall deutlich widersprechen. Also ich finde schon, dass man das Spiel auf jeden Fall auf zwei Arten halt irgendwie sehen kann. Und ich glaube, wir haben das Spiel ja auch zusammen im Stadion gesehen. Wir haben uns ja auch im Stadion schon so ein bisschen über die Bewertung des Spiels ja nicht gestritten, aber wir haben zumindest diskutiert. Also ich glaube, bei der zweiten Halbzeit sind wir uns, glaube ich, einig. Das war einfach eine komplett souveräne und reife Vorstellung von Fortuna, die halt zu jeder Zeit komplett die Kontrolle gehabt haben. Da hat Thun, glaube ich, einfach dann ja auch, der dann ja sogar bis zur 77. Minute irgendwie mit einem Wechsel wartet. Das hatte, glaube ich, ja vor allen Dingen einfach den Grund, dass das einfach so überhaupt gar nichts mehr angebrannt ist irgendwie, ne? Und das glaube ich, dass man, glaube ich, einfach nichts verändern wollte, weil man einfach sich entschieden hat, so ja, solange wir hier nichts ändern, ändert sich halt irgendwie auch nichts am Spiel und die Minuten ticken halt irgendwie einfach so durch und das ist gut für uns. Das fand ich absolut überzeugend. Aber ich fand schon, dass man in der ersten Halbzeit auch deutlich was angeboten hat. Besonders halt auch in den ersten 20 Minuten. Und da würde ich halt auch nochmal aufs Schärfste Daniel Thun widersprechen, der halt auch in der Pressekonferenz seine Mannschaft, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, also der hat ja wirklich seine Mannschaft über den grünen Klee heraus gelobt und gesagt, dass sie da wirklich eine ganz, ganz fantastische Vorstellung gezeigt hat. Und das stimmt schon irgendwo auch, glaube ich, wenn man im Hinterkopf hat, dass man ja halt eben im Gegensatz zu Braunschweig halt dieses Spiel gegen Leverkusen unter der Woche gehabt hat. Aber dass man da halt Braunschweig komplett hergespielt hat und irgendwie wirklich drückend überlegen gewesen ist, das würde ich halt ehrlicherweise nicht so sehen, weil Braunschweig hat halt genau das gemacht, was Braunschweig halt irgendwie ja halt macht, seit sie halt eben ja zu den besten Teams der zweiten Liga gehören, nämlich diesen Umschaltfußball zu spielen. Und da haben sie wirklich richtig gute Chancen halt entwickelt. Und es kann in der 20. Minute kann es halt einfach 0-2 stehen, weil Braunschweig riesige Chancen hat. Also es gibt halt diese eine Chance nach einer Ecke, da gibt es eine Kopfballverlängerung und aus 2 Metern trifft halt ein Braunschweiger den Ball nicht, steht 2 Meter vom Tor. Also das muss eigentlich das 1-0 sein. Dazu hat man immer wieder bei diesen Umschaltmomenten halt Bälle auf den zweiten Pfosten schlagen können. Da gibt es, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit zwei super gefährliche Situationen, jeweils für den Flügelverteidiger. Einmal es ist Rittmüller, der da halt einen schwierigen Ball nehmen muss, aber eben auch aus kürzester Distanz und halt irgendwie dann drüber schießt. Einmal ist es Donkor von der linken Seite, der da komplett freigespielt ist und der dann halt ziemlich genau auf Kastenmeier abschließt, sodass Kastenmeier da parieren kann. Aber das sind alles richtig gute Chancen. Das sind alles Dinger, die halt reingehen können. So. Und dann gehst du halt eben nicht so locker und souverän irgendwie in die Halbzeit. Und du hast dann eben eigentlich, bis das 1-0 fällt, eben nur diese eine Chance für Vermey, die halt wirklich zwingend ist. Diese war dafür dann halt wiederum so dermaßen zwingend, dass man sich da halt eben auch ärgern muss, dass es da halt nicht 1-0 steht. Ne? Also das ist ja wirklich wunderschön, wie man sich da auf der rechten Seite durchspielt. Eins dieser Beispiele, wo man halt irgendwie Appelkamp wirklich schön eingebunden hat, da stimme ich dir komplett zu, Moritz. Also Appelkamp hat ein bisschen gebraucht, um die in das Spiel reinzukommen, aber so spätestens eben ab der 20. Minute, da wo eben Fortuna auch besser wird, war das wirklich der Schinter, den wir uns alle vorstellen und den wir uns wünschen, der absolut dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Und das klappt eben in diesem Moment ja auch richtig gut. Liegt er dann halt irgendwie nochmal quer und Vermey steht da, weiß ich nicht, 10 Meter vor dem Tor und muss halt irgendwie nur noch einschieben. Und weil bei ihm einfach gerade in diesen Situationen, glaube ich, komplett der Kopf anspringt, verdattelt er diese Situation irgendwie und wirklich richtig, richtig ärgerlich. Aber eben auch schön zu sehen, dass die Fortuna halt diese Art von Chancen halt herausspielt, weil es war eben auch wirklich nicht einfach gegen einen Braunschweig irgendwie zu diesen Torchancen zu kommen, weil die halt eben auch sehr, sehr gut verteidigt haben, auch wenn sie halt auf ihre beiden besten Innenverteidiger verzichten mussten in dem Spiel.
Würdet ihr also mitgehen, wenn du sagst, dass Braunschweig brandgefährlich war, vor allem bis ihnen so mit dem Gegentor vielleicht ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wurde oder auch schon ein bisschen vorher, dass mehr als 50% des Siegs auch Florian Kastenmeier gehören?
Also ich würde sagen, der hat schon natürlich diese Situation sehr gut pariert, wie Lou aber auch meiner Meinung nach richtig sagt. Das sind beides Dinge, die auch, also natürlich sind es gefährliche Chancen, aber sie sind nicht gleichzusetzen mit dieser Vermey-Chance. Ich erinnere mich gerade, also den einen Ball, der daneben oder drüber geschossen wird, das ist eine Chance von ähnlicher Qualität, würde ich sagen, da vom langen Pfosten. Diese Situation, wo Kastenmeier rettet, sind große Chancen, aber nicht so hundertprozentige. Und da hat Kastenmeier einfach gut gehalten, auf jeden Fall. Und du hast schon recht, die ersten 20 Minuten ging dadurch, dass es eben diese sehr guten Chancen für Braunschweig gab, ging ein bisschen mehr in die Richtung Braunschweig, aber niemals, was die Spielanlage angeht und vor allem, wie Lou auch richtigerweise sagte, ab der 20. Minute gab es eine Phase der absoluten Dominanz der Fortuna, die dadurch gebrochen wurde, dass Klaus, glaube ich, relativ unnötig so ein Foul begeht am gegnerischen 16er, wo es dann eine längere Pause gibt. Da dauert es dann wieder ein bisschen, da wird dann, gab es irgendwie eine Behandlungspause und da dauert es dann einfach wieder eine Weile, bis die Fortuna wieder in Schwung kommt. Aber das, was da spielerisch läuft, fand ich einfach sehr, sehr gut. Sehr, sehr selbstbewusst und das nach einer 0-4-Niederlage gegen Leverkusen, das war ja die Eingangsfrage, gehen sie da mit so einem jetzt erst recht rein? Vielleicht kann man sagen, dass man am Anfang so ein bisschen gucken musste, wie kommen wir damit klar, also als Fortuna, wie kommen wir damit klar, aber sich meiner Meinung nach relativ schnell gefangen hat und doch sehr, sehr selbstbewusst, sehr ballsicher war. Also komm, das sind doch schon, also ich finde, da hat eine sehr gute Mannschaft gespielt. Die hat was zugelassen, vielleicht auch ein bisschen hochkarätiger zugelassen, als es sein sollte. Ja, ich finde es.
Und es ist ja ein Schritt nach vorne gegenüber den anderen Begegnungen, die man direkt sonst nach den Pokalrunden in dieser Saison gespielt hat, dass man dann direkt wieder in die Spur kommt und nicht vielleicht einen Aussetzer hat, was ja im momentanen Rennen um den Relegationsplatz vielleicht der Aussetzer zu viel wäre. Deshalb, also ich war ja auch, ohne das Spiel sehen zu können, am Ticker habe ich es irgendwie verfolgen können, hoch erfreut, weil ich schon fast auf so einen Stolperer schon wieder gefasst war. Und was ich auch total schön finde, ist, dass man jetzt in den letzten 4 Ligapartien 3-0 gespielt hat. Und trotzdem halt noch meistens zwei Tore macht. Das lässt auf jeden Fall für die nächsten Wochen viel Fantasie zu. Jamil Siebert hat ja tatsächlich sogar in einem Interview nach dem Spiel gesagt, man solle von bei Fortuna nicht immer nur vom Verfolgten reden und wäre selber auch noch Jäger von Holstein Kiel.
Schnell gehen. Die dürfen nur nicht ihre Torbilanz immer weiter aufbessern, dann ist dieser Vorteil leider weg.
Ja, aber das Gute ist halt eben, dass sie, dass man ja eben auch noch das Spiel in Kiel in der Hinterhand hat, ne? Also es braucht halt eigentlich nur einen fetten Ausrutscher von Kiel, wenn man halt selber seine Hausaufgaben macht und dann hast du es halt in der eigenen Hand. Oder könntest du ja dann zumindest theoretisch aus eigener Kraft ja auch das Torverhältnis komplett wieder aufpolieren.
Besser. Ja, aber momentan heißt halt irgendwie Hausaufgaben machen, heißt halt sowas wie jetzt nur noch gewinnen. So, ne? Weil fucking Kiel ist einfach so stabil gerade.
Ja, aber wie gesagt, es sind vier Spiele, davon 3-0. Und man hat mit dem 2-0-Treffer gegen Braunschweig auch die Torbilanz, also von selber geschossenen Toren des letzten Jahres schon verbessert. Warum nicht? Aber klar, es kommt jetzt Wien Wiesbaden. Ich glaube tatsächlich, wir wissen alle noch, was nach der Pokalrunde gegen Unterhaching da passiert ist. Von daher schauen wir mal lieber weiter von Spiel zu Spiel.
Ja, und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, dann auch schon mal auf das Spiel gegen Wien Wiesbaden zu schauen und uns dann ein bisschen einstimmen zu lassen. Weil wir wirklich bis, glaube ich, auf das Spiel aus bis auf das Hinspiel, was ja wirklich auch eine traumatische Erinnerung für uns ist, gar nicht so wahnsinnig viel über diese Mannschaft und über diesen Verein wissen, haben wir uns dieses Mal mal wieder ein bisschen Hilfe dazu geholt von Wiesbaden-Fan Sonja Riegel. Vielen, vielen Dank dafür. Die hat uns eine kleine Sprachnachricht gesandt und wird uns mal erklären, worauf wir denn so zu achten haben, wie es denn gerade so ausschaut um den Verein. Und ich würde vorschlagen, das hören wir uns dann mal kurz an.
Ja, hallo aus Wiesbaden. Ihr habt mich darum gebeten, dass ich euch vor der Partie der Fortuna bei uns in Wiesbaden ein bisschen was zur aktuellen Form des SVWW erzähle. Und das mache ich natürlich gerne. Wobei, so viel Spaß macht es jetzt gerade auch nicht, ehrlich gesagt, weil die Form dann doch sehr dürftig ist. Also in diesem Jahr waren es nur 2 Spiele, die sie gewonnen haben, im Januar gegen die Hertha und dann Anfang März in Elversberg. Und seitdem ist es dann doch zunehmend traurig, muss man sagen. Also sind Letzter in der Rückrundentabelle mit 9 Punkten. Und ich würde mal sagen, die Angst abzusteigen, die wächst eigentlich so mit jedem Spieltag. Also man war lange gut dabei. Eigentlich sind ja die 31 Punkte aus 28 Spielen von Aufsteiger auch noch okay. Da ist man ja auf jeden Fall noch mit dabei. Allerdings muss man einerseits sagen, der Trend ist halt wirklich nicht gut und andererseits ist halt auch der Abstiegskampf so knackig in der zweiten Liga. Man kann es ja vergleichen mit der Bundesliga, da stehst du mit 31 Punkten aktuell ja deutlich besser da. Vor allem die beiden Niederlagen gegen Osnabrück und in Rostock, das waren nochmal richtige Stimmungsdämpfer. Einmal verlierst du daheim gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, sind sie jetzt nicht mehr nach den 2 Siegen, aber als sie nach Wiesbaden gekommen sind, waren sie noch abgeschlagener Tabellenletzter. Und dann bei einem direkten Konkurrenten, der jetzt nach Punkten dann auch aufgeschlossen hat. Das ist wirklich schwierig. Also in Rostock war man zwar dann ganz zufrieden mit der eigenen Leistung, aber das hilft einem ja in so einer Situation dann wirklich auch wenig. Ich muss sagen, mehr geholfen hat dann vor allem der Sieg der Fortuna gegen Braunschweig. Sonst wird es in der Tabelle jetzt wahrscheinlich noch schlimmer aussehen. Und es kommen halt auch noch Auswärtsspiele in Kaiserslautern und in Braunschweig. Also das ist eine richtig gefährliche Situation gerade. Ich hoffe, dass die auch jedem bewusst ist, weil man da jetzt so ganz langsam reingeschlittert ist, nachdem eigentlich so die Saison eigentlich voll ganz gut gelaufen ist. Zumindest vom Gefühl her so als Aufsteiger aus der Relegation. Man war nie wirklich ganz unten drin. Das rückt jetzt halt immer näher, ne? Das Vertrauen in den Trainer, würde ich sagen, ist noch da. Der SVWW ist ja auch nicht bekannt dafür, auf dieser Position da jetzt schnell Panik zu kriegen und irgendwie so überzureagieren. Beim letzten Zweitliga-Gastspiel haben sie die Saison ja trotz Abstieg auch mit Rüdiger Rehm durchgezogen und sind dann auch mit ihm in die dritte Liga gegangen. Man wähnt sich jetzt allerdings so einen Schritt weiter als damals und ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich sah es ja auch lange gut aus in der Saison, also muss man dann doch mal abwarten, wie brenzlig das jetzt alles noch wird. Ja, Markus Kaczynski hat eigentlich auch immer betont, ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, das wird gegen den Abstieg gehen und so. Und das ist ja auch eine komplett richtige Einschätzung. Wie gesagt, man ist aus der Relegation hochgekommen. Also so der letzte Aufsteiger wird ja immer so als erster Absteiger dann auch getippt. Man hat jetzt im Moment nur so halb das Gefühl, dass sie das ganz verinnerlicht haben, würde ich sagen. Man sieht es ihnen zumindest nicht immer an. Also gerade gegen Osnabrück war das dann einfach viel zu wenig, würde ich sagen. Und es sind dann immer so Ansätze, aber so die letzte Konsequenz fehlt irgendwie. In Rostock war das so ein bisschen besser, aber dann hast du auch wieder eine rote Karte, die ganz unnötig ist, die einfach alles durcheinander bringt und so. Also ja, doch, ich glaube, man muss sich da schon ein bisschen Sorgen machen aktuell. Und weil ihr euch ja sicher auch fragt, auf was für einen Gegner treffen wir denn da, da würde ich sagen, ihr trefft auf einen verunsicherten Gegner auf jeden Fall. Also auch in Rostock war schon zu sehen, da sind sie das Spiel sehr passiv angegangen am Anfang, zu passiv natürlich auch, haben sich dann aber so langsam eine Sicherheit erspielt. Könnte ich mir vorstellen, dass das wieder so läuft, wenn man nicht schon am Anfang dann auch in Rückstand gerät. Das kann natürlich auch passieren bei so einer Spielweise. Ja, und dann müssten es endlich mal mehr Chancen sein und die muss man dann auch wiederum nutzen. Also das hat richtig gehakt so in letzter Zeit. Auch noch ein großer Unterschied, würde ich sagen, das ist so generell das Selbstbewusstsein. Gerade der Sieg in Düsseldorf, ihr werdet euch schmerzlich dran erinnern, aber der SVBW wird sich freudig daran erinnern, weil es war mitten in einer Serie, die dann zu 4 Erfolgen am Stück geführt hat. Also das sind wirklich diese 12 Punkte, die man da sich so schnell eingeheimst hat, von denen zehrt man auch bis heute. Das heißt, damals hatte man gerade Osnabrück und Rostock besiegt und kam mit diesem Schwung nach Düsseldorf und es war ja wirklich, also gerade die erste Halbzeit, die war ja wirklich unglaublich gut. Es war vielleicht sogar die beste Halbzeit der ganzen Saison. Und ja, genau dieses Selbstbewusstsein, das fehlt jetzt. Deswegen wird es, glaube ich, ein komplett anderes Spiel als in der Hinrunde. Leider, muss man da aus Wiesbadener Sicht sagen. Im System hat sich dann nicht so viel geändert zum Hinspiel. Es ist eigentlich das, was gerade so ein bisschen variabel ist, dass man so pendelt zwischen einem Stürmer, zwei Stürmern. Dass man dann sagt, man nimmt irgendwie mal lieber zwei Zehner. Mal sind es irgendwie zwei wirklich nominelle Stürmer. Funktioniert hat ja beides jetzt nicht so gut in letzter Zeit, aber ich würde da jetzt keine allzu großen Überraschungen erwarten. Es gibt noch ein Problem, das hat sich jetzt ganz frisch aufgetan tatsächlich, da ich es einspreche wirklich kurz vorher, und zwar, dass der SVBW wahrscheinlich seinen sportlichen Leiter verlieren wird. Paul Fernie wird nach der Saison zu Darmstadt 98 gehen, das ist noch nicht komplett kommuniziert so, aber es ist eigentlich jetzt schon fest von dem, was man so weiß. Und das ist natürlich auch so eine Personalie, die kommt wirklich zur Unzeit und kann da nochmal extra Unruhe reinbringen. Das brauchst du in so einem Abstiegskampf natürlich auch überhaupt nicht. Und ja, wie gesagt, eigentlich ist ja der SVBW neigt jetzt nicht so zur Unruhe, auch einfach, weil man ein kleinerer Verein ist mit einem kleineren Umfeld. Das kommt einem dann in solchen Situationen auch mal gelegen. Aber ja, gut, damit ist jetzt, glaube ich, auch für die Mannschaft dann ein bisschen doof. Jo, das waren so meine Eindrücke. Ich hoffe, ich habe euch einen ganz guten Überblick jetzt gegeben über das, was euch so erwartet am Samstag. Und bei Rückfragen immer her damit, @SonjaRiegel in allen gängigen Social Medias. Und ja, viele liebe Grüße aus Wiesbaden und auf ein gutes Spiel am Wochenende.
Ja, vielen Dank nochmal an Sonja für die Sprachnachricht. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das sind ja schon auch nochmal Worte, die jetzt so den leichten Optimismus, den wir, glaube ich, nach den letzten Wochen sowieso zu Recht schon verspüren, vielleicht sogar irgendwie nochmal ein bisschen größer machen. Also ich glaube, das ist ja eigentlich genau der Gegner, auf den man in der jetzigen Situation gerade treffen möchte. Irgendwie ein Gegner, wo es wirklich gar nicht zusammenläuft und wo man dann eben als Fortuna Düsseldorf hinfahren kann mit der festen Überzeugung, dass da auf jeden Fall was zu holen ist.
Ja, sollte. Ja, es klingt ja wirklich schon nach übler Lethargie, was da gerade abgeht. Also ich meine, die Ergebnisse sagen das ja auch aus, aber es klingt ja noch nicht mal nach einem großen Aufbäumen und so. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass das jetzt nicht plötzlich gegen Fortuna passiert, aber irgendwie nach dem, was Sonja da gesagt hat, habe ich da durchaus auch die Hoffnung rein, dass es nicht passiert. Ich meine, ja, das klingt ja wirklich alles ganz, ganz schrecklich, gerade bei Wien Wiesbaden.
Ja,
deswegen bin ich doch sehr optimistisch, muss ich sagen.
Ja, also tatsächlich finde ich sehr interessant, dass die sind ja so schon so auch minimalistisch unterwegs bisher. Die haben zwar diese Punkte geholt, die Sonja eben angesprochen hat, aber die schießen halt im Schnitt 1,1 Tore pro Spiel. Es ist halt nicht so viel. Und im Hinspiel haben sie in Düsseldorf 3 Tore gemacht. Aber das ist wirklich ein Ausreißer. Und von daher, wenn man so sieht, wie stabil Fortuna in den letzten Wochen war, also 2 Tore, darauf lege ich mich fest, in Wiesbaden werden für 3 Punkte reichen. So, die werden nicht mehr als ein Tor gegen uns schießen.
Ja, ich hoffe, du hast recht, weil ich finde auch ehrlich gesagt gerade, es ist auch fast unvorstellbar, dass Fortuna nicht 2 Tore schießt in der derzeitigen Form, ne? Also Fortuna hat jetzt 8 Spiele in Folge nicht mehr verloren. Pokal lassen wir da mal außen vor. Und, hat eben auch jetzt 4-mal in Folge gewonnen. Und das ist halt was, was sie unter Daniel Thun bisher noch nie geschafft haben. Und das ist auch was, was mich jetzt langsam wirklich daran glauben lässt, dass diese Saison der Aufstieg vielleicht wirklich möglich ist. Oder zumindest das Erreichen von Platz 3, weil ich habe, das glaube ich,
Ja,
mehr diese Saison
müssen
gesagt.
wir auch noch drüber reden.
Ja, das klammern wir jetzt
Was
auch einfach.
passiert?
Wir freuen uns einfach gerade über diesen Kampf um Platz 3. Das ist ja erstmal in Ordnung. Aber ich glaube, ich habe das mehrfach diese Saison gesagt. Ich glaube erst so richtig an diese Mannschaft, dass es für was Großes reichen kann, wenn man halt mal in der Lage ist, eine Serie zu starten. So, und das hat man unter Thun einfach bisher ganz, ganz selten mal geschafft und 4 Siege in Folge einfach noch gar nicht. Und das sind genau die Serien, die du halt in der zweiten Liga haben musst und zeigen musst, wenn du da wirklich eben dabei bleiben willst. So, und das hat man jetzt geschafft. Das Problem ist natürlich, je länger so eine Serie dauert, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du die nochmal ausbauen kannst. Das ist aber eigentlich im Augenblick fast das Einzige, was ich halt finde, ja, wenn ich drüber nachdenke, warum die Fortuna halt dieses Spiel nicht gewinnen sollte. Und das ist ja dann schon was, was einen wirklich optimistisch machen kann. Und ja, daran glauben lassen kann, dass man eben auch diesen 5. Sieg holen kann. Und ich finde auch ganz generell, wenn man auf das restliche Programm der Düsseldorfer schaut, unserer Fortuna. Ja, ich habe dieses Auswärtsspiel in Schalke an einem Samstagabend mit dieser Wucht, die Schalke halt irgendwie entfachen kann zu Hause. So, das ist vielleicht nicht das einfachste Spiel, aber der Rest, das sind alle Spiele, wo man sich, glaube ich, wirklich einiges ausrechnen kann, oder nicht?
Ja, also du gehst jetzt davon aus, was passieren muss, damit Kiel so ein Endspiel wird. Also, weil das Spiel in Kiel ist natürlich auch extrem schwierig, würde ich sagen, in der Form, in der Kiel sich auch momentan zeigt.
Ja, klar. Also das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. So, das ist, auf das Spiel schauen wir ja sowieso irgendwie die ganze Zeit. Aber du hast dann halt eben jetzt noch dieses Spiel in Wiesbaden und hast dann halt eben diese 3 Heimspiele. Und ich finde eigentlich, alle 3 Heimspiele sind auf jeden Fall welche, ja, sind halt Spiele, die du eigentlich gewinnen solltest.
Ja, klar, aber in diesen letzten Spieltagen, ich weiß nicht. Ich bin weiterhin von meiner Aussage von eben überzeugt, dass wir erstmal nur bis Wiesbaden gucken und jetzt nächste Woche können wir dann nochmal über den Tellerrand hinausschauen. Aber also gerade wenn sich dann am Ende so zeigt, manche Mannschaften spielen gegen Gegner, für die es dann um nichts mehr geht. Und ich sehe dann schon irgendwie,
Aber da
dass es vielleicht für
hast du doch.
Magdeburg noch um was gehen wird. Und ja.
Aber vielleicht für Nürnberg und Fürth halt zum Beispiel um gar nichts mehr.
Das kann gut sein.
So zum Beispiel, weil das wären eigentlich, also klar, Fürth ist gerade auch in ganz schlimmer Verfassung, glaube ich. Die sind ja irgendwie komplett abgestürzt. Das wäre aber trotzdem natürlich ein Kandidat, der immer mal einfach gewinnt gegen Fortuna. Und ja, also die Chancen stehen nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ich will es jetzt echt nicht wissen, ne? Aber Magdeburg, ich meine, Magdeburg hat, glaube ich, seit 5 Spielen kein Tor mehr geschossen. So, da läuft es halt richtig schlecht. Wir
Richtig.
sind komplett in Magdeburgs Kopf. Also wenn ich mir überlege, wie wir halt die letzten Male jeweils gegen die gewonnen haben, Und dann eben noch diese spezielle Spielweise, dass die halt einfach immer weiter kopflos nach vorne spielen wollen. Das kommt Fortuna komplett entgegen. Also ich glaube, wenn ich irgendeine Mannschaft wählen müsste, wahllos zu irgendeinem Tag und zu irgendeinem Datum gegen die Fortuna gerade ein Spiel gewinnen muss, ich würde immer Magdeburg wählen, immer. Also da würde ich mir halt wirklich was ausrechnen. Und ich glaube,
Soll ich mir dieses Zitat jetzt für unsere Saisonabschlussfolge notieren?
Ja, das ist ganz, ganz bitter.
Aber, leider mit 1:0 den Aufstieg verspielt. Schade.
Genau. Ja, also die Chancen stehen gut und es macht richtig Bock momentan und man würde es dieser Mannschaft ja auch gönnen, nicht als die unvollendete Mannschaft, wie Moritz das schon mal sagte, irgendwie in die Fortuna-Annalen einzugehen. Was dann aus der Mannschaft wird, wen man dann halten wird und so, alles das dann im Rückblick auf die Saison.
Ich finde es nochmal einen schönen Abschluss, nochmal zu sagen, dass diese Mannschaft wirklich was ziemlich Besonderes ist und in also was sowohl Trainer als auch Zusammenspiel mit den Fans, auch wenn man über die Stimmung immer mal streitet. Da können wir ja vielleicht auch ein andermal nochmal drüber reden. Aber diese Kombination aus den Spielern, die man doch sehr schnell sehr, sehr lieb gewonnen hat, mit dem Trainer, mit dem es ja irgendwie auch sehr gut läuft und so, da kann man irgendwie sagen, da muss noch was gehen.
Zwei kurze Fragen zum Schluss an euch.
Ja.
Und zwar nicht jetzt, steigt Fortuna jetzt auf oder nicht, sondern wirklich zum ultimativ nächsten Spiel gegen wen Wiesbaden. Mit Vermey starten, ja oder nein, damit er mal wieder trifft und sich Selbstvertrauen für den Endspurt holt?
Ja.
Du? 6 Spiele mit Vermey starten. Also ich finde, du siehst zwar, und das hat man jetzt auch gegen Braunschweig wieder gesehen, der ist unfassbar frustriert so. Der macht die einfachsten Sachen, gelingen ihm nicht, weil er, glaube ich, so dermaßen drauf fokussiert ist, unbedingt endlich sein 10. Tor machen zu wollen. Bei dem läuft es halt überhaupt gar nicht. Also du siehst es halt wirklich, dass der komplett verkrampft und dass da eben, ja, dass halt einfach alles Frust und Anstrengung halt irgendwie bei ihm ist. Aber er ist halt trotzdem 2 Klassen besser als Mustafa und Daferner. Und von den beiden haben wir, finde ich, jetzt ehrlich gesagt genug gesehen. Also gerade von Daferner, also da den
ich würde bei Mustafa würde ich
sechsmal spielen lassen. So, unbedingt. Der ist wirklich viel, viel besser. Mhm. Und der wird auch wieder treffen in irgendwann. Die Frage ist nur wann. Gerne möglichst bald.
Zweite Frage. Ao Tanaka ist wieder ins Training eingestiegen, wie man heute lesen konnte. Ob das jetzt.
Nee, Gavori ist wieder ins Training eingestiegen.
Ao und Ao noch nicht.
Nee, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen.
Aber in dem er wieder fit ist. Shinta Appelkamp scheint laut euren Aussagen und auch dem, was ich so an Ausschnitten gesehen habe, wieder auf einem richtig guten Weg zu sein. Bei den 4 Spielern, die da momentan gut performen im Mittelfeld, gehen wir mal davon aus, dass Ao nach einer Woche Training irgendwie wieder auf seiner alten Form ist. Dann im übernächsten Spiel. Wer sitzt denn dann im Endspurt auf der Bank?
Johannes, gar keine Frage. Also der ist auch für mich, hat man jetzt auch gegen Braunschweig gesehen, wenn da nicht Appelkamp irgendwann übernimmt, so, dann bekommt man da wirklich auch ein Problem, weil Johannes da einige Fehlpässe spielt, generell einfach auch gerade nicht in der Lage ist und der jetzt auch schon viele Spiele in der Rückrunde nicht in der Lage gewesen ist, seine Stärken halt wirklich stark einzubringen. Also ich finde, in dieser Mannschaft ist halt Johannes im Augenblick und eigentlich große Teile dieser Rückrunde halt ein Mitläufer.
Ja, das war aber tatsächlich wochenlang Shinta, wenn er dann mal spielen durfte, für ein paar Minuten auch. Aber jetzt scheinen die Pendel in eine bestimmte Richtung auszuschlagen.
Ja, also ich glaube generell würde es
Johannes nicht ganz so drastisch sehen wie Lou, aber wahrscheinlich ist er der Kandidat, der in der momentanen Form, es muss ja auch erstmal Shinta so stabil bleiben und so, das, ja. Also ich würde mir wünschen, dass alle fit bleiben, alle an einem hohen Leistungsniveau, Standard bleiben und vielleicht da einfach viel durchgetauscht werden kann.
Und dann können wir gucken, was uns dann mit einer fitten Mannschaft diese Saison alles noch so blüht.
Genau, weil genau das ist nämlich doch auch der Luxus, den wir haben, dass wir jetzt endlich drüber reden können, ob halt Spieler wegen Formschwäche vielleicht mal irgendwie rausrotieren und nicht halt halb fit spielen müssen, weil niemand anders fit ist. So. Und das ist doch irgendwie wirklich eine absolut positive Sache. Und es werden bestimmt auch noch Verletzungen kommen in den letzten Spielen. Und es werden eben auch noch Sperren kommen. Es sind, glaube ich, im Augenblick 5 Spieler durch die 5. gelbe Karte bedroht. Aber das ist halt eben alles Zukunftsmusik. Und letztendlich sind das auch keine Sachen, die uns wirklich irgendwie noch auf dem Weg zu Platz 3 und vielleicht sogar zu Platz 2 aufhalten sollen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.